Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Bastian Rudde herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin am frühen Samstagnachmittag. Einer der Schauplätze in der einen Welt ist heute Peru. Die Politik schafft es nicht, stabile Verhältnisse herzustellen. Die Wut im Volk ist groß, die Proteste halten an und die Zahl der Toten steigt. Weiteres Thema, das Schicksal der Jesiden. Der Bundestag hat die Verfolgung durch IS-Terroristen diese Woche als Völkermord eingestuft. Außenministerin Baerbock berichtete von einer Jesidin, die sie persönlich getroffen hatte.
Diese Frau wurde verschleppt, als Sexsklavin gehalten. Und dann hat der Peiniger irgendwann gesagt, du kannst gehen und deinen kleinen Sohn mitnehmen, weil er sich eine andere Frau beschafft hatte. Aber ihre Töchter mussten bleiben.
Ein Porträt einer weiteren betroffenen Jesidin gibt es am Ende unserer Sendung. Diese Sendung, die beginnt in Südafrika. Das Land gibt sich gegenüber dem Krieg in der Ukraine neutral. Doch die Bande zu Russland, die wird enger. Komplett isoliert hat sich Russland mit seinem Angriff auf die Ukraine zwar nicht, aber das Land ist geopolitisch definitiv verlassener als vorher. Die Suche nach Verbündeten ist für Moskau schwieriger geworden, doch in Südafrika, da wird es offenbar fündig. Die Regierung in Pretoria behauptet zwar, gegenüber Russland eine neutrale Position zu vertreten, das kann man jedoch in Zweifel ziehen. Diese Woche hat das südafrikanische Militär angekündigt, Ende Februar vor der eigenen Küste ein Marinemanöver mit Russland abzuhalten. Und zwar genau dann, wenn sich der Kriegsbeginn in der Ukraine zum ersten Mal jährt. Außerdem soll übermorgen Sergei Lavrov zu Besuch kommen, der russische Außenminister. Ist das wirklich noch neutral? Genau diese Frage habe ich unserer Südafrika-Korrespondentin Jana Gent gestellt.
Naja, also wirklich neutral sieht das für mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr aus. Also klar, Südafrika, die spricht ja die Regierung im Grunde mit allen. Es gab den USA-Afrika-Gipfel, es gab den deutsch-afrikanischen Wirtschaftsgipfel jüngst. US-Politiker wurden hier genauso empfangen wie auch Bundeskanzler Scholz oder Wirtschaftsminister Habeck. Aber jetzt kommt dann eben auch der russische Außenminister, der dem Westen immer mit Konfrontation und Provokation begegnet. Und er wird eben auch in Südafrika empfangen. Aber hier ist dann doch wohl mit anderen Tönen zu rechnen. Offiziell sagt Südafrika schon, es sei unabhängig und lasse sich nicht beeinflussen. Aber ich finde, Taten sprechen irgendwie doch schon für sich. Die südafrikanische Verteidigungsministerin Thandi Modise, die war kürzlich in Moskau im Hafen von Simonstown in der Nähe von Kapstadt. Da hat neulich ein russisches Schiff angelegt. Und das war eine richtige Nacht- und Nebelaktion, weil niemand weiß, was da eigentlich ent- und beladen wurde. Also insgesamt sind das schon eher klare Signale dafür, finde ich, dass die Regierung sich von Sanktionen gegen russische Oligarchen oder Schiffe nicht beeindrucken lässt.
Und warum hat sich Südafrika für diese Linie entschieden und warum bleibt es dabei?
Also es gibt historische Verbindungen, weil die damalige Sowjetunion den Freiheitskampf des ANC in Südafrika unterstützt hat. Und in der Regierungspartei ANC sind auch heute immer noch die meisten davon überzeugt, dass das eben richtig ist. Die Politikwissenschaftler, mit denen ich hier in letzter Zeit gesprochen habe in Südafrika, die sagen, Südafrika habe auch in gewisser Weise eine Abneigung gegen den Westen und auch gegen die Weltordnung, in der Afrika ja auch lange der vergessene Kontinent war. Und Russland scheint ja auch irgendwie zu denken, dass eine multipolare Welt besser ist als die Vorherrschaft des Westens. Diese Ansicht, die scheint eben auch die Regierung in Südafrika durchaus zu teilen oder zumindest einige der Minister, weil Südafrika selbst ja im Grunde sehr wenig Handel mit Russland betreibt und trotzdem bei dieser Linie bleibt und eben auch trotzdem, dass es vielleicht das Risiko geben könnte, dass auch Südafrika irgendwie darunter leidet, also der Ruf des Landes.
Jetzt haben wir das Militärmanöver rund um den ersten Jahrestag des Krieges schon angesprochen. Da machen ja nicht nur Südafrika und Russland mit, muss man erwähnen, sondern auch China. Welche Rolle spielt China jetzt in dieser Konstellation, die Sie uns gerade schon beschrieben haben?
Alle drei Länder, über die wir da reden, sind BRICS-Staaten. Also die gehören dem Verbund der aufstrebenden Wirtschaftsnationen an. Ich habe mit mehreren Politikwissenschaftlern gesprochen, die sagen, es gäbe schon so eine Art neuer kalter Krieg und es geht darum, dass neue Blöcke entstehen könnten. China, Russland und Südafrika zum Beispiel, die könnten damit reinspielen, einfach um einen Gegenpol zur westlichen Welt zu bilden. Und im August gibt es auch den großen BRICS-Gipfel und da ist explizit auch Russlands Präsident Putin ihn eingeladen. Und auch wenn der in jüngerer Vergangenheit Russland jetzt eher nicht mehr verlassen hat, da kann man doch erwarten, dass es bei solchen Veranstaltungen Einigkeit gibt und den einen oder anderen Schulterschluss.
Und wie verhält sich Südafrikas Regierung gegenüber der Ukraine?
Ja, offiziell heißt es ja immer wieder, Südafrika sei neutral und Südafrika sei bereit zu vermitteln und der Krieg per se wird auch abgelehnt. Die Regierung, die thematisiert das auch immer wieder. Sie sagt, dass sie nicht glaube, dass in der Ukraine gezielt Zivilisten angegriffen werden würden. Und das finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen verwunderlich, weil man doch annehmen dürfte, dass auch die Regierung in Südafrika Kriegsberichterstattung verfolgt. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, der war virtuell ja auch schon in einigen Parlamenten zu Gast, um Unterstützung für sein Land einzufordern. Im südafrikanischen Parlament war er aber noch nicht. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 6.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Südafrika leben. Und am Montagmorgen, wenn der russische Außenminister ankommt am Flughafen, da wollen die, das haben sie schon angekündigt, auch protestieren.
Was konkret ist denn vom Besuch des russischen Außenministers Lavrov zu erwarten?
Naja, die Frage ist ja, ob man das wirklich so als Business as usual bezeichnen kann. Und ich glaube, das kann man ganz sicher nicht. Es wird schon um den Krieg gehen, aber wahrscheinlich werden da keine neuen Akzente gesetzt. Der russische Außenminister, der trifft seine Amtskollegin Naledi Pandor hier in Pretoria. Und ich glaube eigentlich nur, dass sie das Angebot noch einmal erneuern wird, bei den Konfliktparteien vermitteln zu wollen, also bereit dazu zu sein. Russland ist, das kann man glaube ich generell so sagen, in Afrika gerade auf Schamoffensive und verschiedene Politologen, die sagen, das soll ganz klar ein Zeichen sein, dass Russland nicht alleine steht. Letztes Jahr war ja Sergej Lavrov schon unterwegs in Afrika und er reist in den nächsten paar Wochen auch noch in andere afrikanische Länder. Aber Südafrika hat jetzt natürlich auch einige heftige innenpolitische Probleme, allen voran die Energiekrise. Und da ist die Frage, ob vielleicht Erwartungen hier in Pretoria auch herrschen, dass Russland dabei vielleicht ein bisschen unterstützen könnte, um das abzumildern. Aber generell, glaube ich, kann man nur sagen, es ist eine diplomatische Mission, auf der Sergej Lavrov dann unterwegs sein wird am Montag und nicht mehr und nicht weniger.
Kommen wir zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal zu dem Punkt, mit dem wir angefangen haben, dieses Militärmanöver Ende Februar. Es ist nicht das erste, das beide zusammen machen, aber das erste seit Kriegsbeginn, ausgerechnet rund um den Jahrestag. Lässt sich Südafrika da in eine mutmaßliche russische Provokation mit reinziehen oder ist das Datum gar nicht so bewusst gewählt?
Ich habe tatsächlich auch den Sprecher der Streitkräfte nach dem Datum gefragt und da hieß es nur, das Datum, das habe wirklich einfach nur gepasst. Da hätten alle quasi Zeit und Gelegenheit gehabt und es sei zufällig zustande gekommen. Also es sollte nicht als Symbol genutzt werden. Aber die Wahrnehmung, die ist einfach doch schon eine andere. Von der Opposition hier in Südafrika, da heißt es nämlich, wenn man schon ein gemeinsames Militärmanöver plant, dann hätte man doch auf jeden Fall auch ein anderes Datum wählen können. Also wie man es auch dreht und wendet, ich denke, man kann das Datum auf jeden Fall als ziemlich unsensibel gewählt bezeichnen.
Südafrikas Beziehungen zu Russland, Beobachtungen dazu von unserer Korrespondentin Jana Gent aus Johannesburg. Im Juni letzten Jahres erlebten die USA eine Zäsur, die für viele ungewollt schwangere Frauen einen Rückschritt bedeutete. Der oberste Gerichtshof kippte das grundsätzliche Recht auf Abtreibung. Dies hatte 50 Jahre Bestand gehabt und war von einer Frau aus dem Staat Texas erstritten worden, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden hatte. Nach der Entscheidung des Supreme Court von 2022 war Texas dann einer von etlichen Staaten, die vom Recht auf Abtreibung wieder abkehrten. Betroffene Frauen müssen sich seitdem woanders Hilfe suchen und sind verzweifelt. Doch die Abtreibungsgegner, die geben sich nicht zufrieden. Sie wollen erreichen, dass alle Staaten Schwangerschaftsabbrüche verbieten und machen deswegen auch weiter mit ihrem sogenannten March for Life, zu dem sie gestern wieder in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington zusammengekommen sind. Arne Bartram war für uns dabei.
Roe versus Wade is finally gone. We now have a chance to win the fight for life.
Tausende Menschen ziehen durch die Straßen der US-Hauptstadt und versammeln sich, um zu feiern. Es ist der erste sogenannte Marsch für das Leben, seitdem der oberste Gerichtshof letzten Sommer das bundesweite Recht auf Abtreibungen wieder gekippt hat. Eigentlich hat die Bewegung ihr ursprüngliches Ziel damit erreicht. Sie war vor 50 Jahren gegründet worden, als Reaktion darauf, dass damals das Gericht das Recht erst eingeführt hatte. Doch die Abtreibungsgegner wollen mehr. Jeannie Mancini, Präsidentin der March for Life-Bewegung.
Leading up to today.
Wir wurden immer wieder gefragt, geht ihr trotzdem auf die Straße? Was denkt ihr, sollen wir protestieren? Wir sind noch nicht fertig.
Inzwischen entscheidet jeder der 50 Bundesstaaten selbst über sein Abtreibungsrecht. Das neue Ziel der Bewegung heißt deshalb, nach und nach in jedem Staat das Recht zu kippen. Michael aus Virginia.
Der Kampf hat gerade erst angefangen. Es braucht viele Gebete und harte Arbeit an der Basis. Als ich aufwuchs, hieß es, das Gesetz für die Abtreibung wird sich niemals ändern. Doch es hat sich geändert, dank vieler Gebete und Menschen, die 50 Jahre hier protestiert haben. Ich denke, auch in den Bundesstaaten kann es sich ändern.
Aktuell sind die USA beim Abtreibungsrecht ein Flickenteppich. In mindestens 13 Staaten sind Abtreibungen komplett verboten. Vor allem in den konservativen Staaten im Süden wie Texas oder Alabama. In den meisten von ihnen gibt es keine Ausnahmen, nicht mal nach Vergewaltigungen. Andere haben sehr strenge Fristenregeln, die es Frauen oft praktisch unmöglich machen, rechtzeitig abzutreiben. Bei vielen Staaten ist die Rechtslage im Moment unklar. Dort haben Gerichte ein bestehendes Abtreibungsverbot erstmal gekippt und die liberalen Staaten an der West- und Ostküste wie Kalifornien und New York haben dagegen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche beibehalten. Die Demo jetzt in Washington ist als Machtdemonstration zu verstehen, mit dem Ziel, Politiker in den Bundesstaaten unter Druck zu setzen. Margaret aus Virginia.
Wir zeigen, dass viele, auch junge und diverse Menschen, ungeborenes Leben schützen wollen. Sonst bekommen die das doch nicht mit. Wenn die Politiker unsere Geschichten hören, berühren wir vielleicht ihre Herzen oder Gedanken.
Tatsächlich sind auch viele junge Menschen zum Marsch für das Leben gekommen. Einige sind aus religiösen Familien, so wie der 19-jährige Aiden aus Kalifornien, der ein Schild in der Hand hat.
Da steht drauf, Liebe für beide. Die Frau, die das Kind bekommt, und das Kind. Beide verdienen Liebe und sind Menschen wie wir.
Menschen, die für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch sind, können die Teilnehmer hier nicht verstehen und begründen das teilweise mit sehr problematischen Vergleichen. Manche setzen sogar Abtreibungen mit dem Holocaust gleich. Für Aiden aus Kalifornien ist Abtreibung ebenfalls ein historisches Unrecht.
Wir sind uns doch alle einig, dass Mord falsch ist und das Leben zählt. Es ist dasselbe wie mit allen Menschenrechtsproblemen in unserer Geschichte, wie zum Beispiel das Versklaven der Afroamerikaner.
Wie sollen Abtreibungsgegner und Befürworter so zusammenkommen? Ein Kompromiss kann es nicht geben, meinen viele hier. Für sie ist es ohnehin wichtiger, ihr Ziel zu erreichen. Nach und nach das Recht auf Abtreibung überall abzuschaffen.
Arne Bartram über den sogenannten March for Life von Abtreibungsgegnern in den USA. Auf deren Kundgebung gestern hat das Weiße Haus mittlerweile reagiert. Eine Sprecherin sagte, Präsident Joe Biden werde sich weiter dafür einsetzen, das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in den ganzen USA wieder herzustellen und Frauen über ihre Gesundheit selbst entscheiden zu lassen. Arm gegen Reich, Stadt gegen Land, Weiße gegen Indigene. im südamerikanischen Land Peru zeigen sich gerade viele gesellschaftliche Kluften. Hinzu kommen höchst fragile politische Verhältnisse und das ist wohl der Mix, aus dem die Proteste geboren wurden, die seit gut 6 Wochen anhalten. Erst gestern gab es in der Hauptstadt Lima wieder Straßenschlachten mit der Polizei. Landesweit werden Menschen verletzt oder kommen ums Leben. Die Zahlen gehen auseinander, aber um die 50 Tote sollen es bisher sein. Wie genau es dazu kam, hat mir Paula Kersten erläutert. Sie ist unsere Korrespondentin für Südamerika, hat ihren Sitz in Rio in Brasilien und beobachtet von dort aus die Proteste in Peru.
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, wie weit wir in der Zeit zurückgehen. Also ganz unmittelbar kann der Beginn der aktuellen Proteste auf Anfang Dezember vergangenen Jahres datiert werden. Da hatte der damalige Präsident Castillo versucht, den Kongress aufzulösen, wirklich nur wenige Stunden, bevor der Kongress das dritte Amtsenthebungsverfahren gegen ihn auf den Weg bringen wollte. Und daraufhin wurde er wegen moralischer Unfähigkeit des Amtes enthoben und wegen Rebellion festgenommen. Und das ist eben vielen Menschen echt sauer aufgestoßen. Und dabei hat es sicher nicht geholfen, dass er, also Castillo, seine Vizepräsidentin Dina Boluarte, die dann an seiner Stelle vereidigt wurde, aus dem Gefängnis als Räuberin seines Amtes bezeichnet hat und gesagt hat, dass er vorhat, an seinem Amt festzuhalten. Das hat auch viele Menschen dazu verleitet, Boluarte dann als Verräterin zu sehen und gegen sie zu protestieren. Aber das eigentliche Problem liegt noch viel tiefer und dafür muss man noch viel weiter zurückgehen als diese Verhaftung von Castillo im Dezember. Peru hat in den vergangenen 5 Jahren 5 Präsidenten. Man kann davon sprechen, dass das Land in einer Art politischen Dauerkrise steckt und ja, die aktuellen Proteste ein Auswuchs davon sind.
Und jetzt ist die Krise offenbar sehr groß. Viele Menschen gehen auf die Straße, vor allen Dingen Menschen für Pedro Castillo. Was macht ihn denn aus Sicht der Menschen, die auf die Straße gehen, so besonders?
Also damals, als Castillo gewählt wurde, war das vor allem sein Hintergrund. Also er ist Dorflehrer vom Land, ein Gewerkschafter und hat damit vor allem unter der armen, ländlicheren Bevölkerung viele Sympathien gesammelt. Im Moment scheint es aber tatsächlich so, als habe sich der Protest etwas von Castillo als Person gelöst. Also auf den Bildern, die zum Beispiel von der Demonstration am Donnerstagabend in Lima zu sehen waren, da waren vor allem Schilder zu sehen, die den Rücktritt von Boluarte, von Dina Boluarte gefordert haben. Und außerdem verlangen viele Menschen Neuwahlen.
Wenn ein Land in solch einen Konflikt stürzt wie gerade Peru, dann ist das ja oft ein Zeichen von Problemen, von gesellschaftlichen Problemen, die noch viel tiefliegender sind. Und das ist eigentlich nicht unbedingt, wie Sie schon sagen, nur um Personen geht. Was sind die dringenden Themen in Peru?
Ja, so abgewetzt der Satz leider ist, aber Peru ist tatsächlich ein gespaltenes Land, vor allem bedingt durch die enorme soziale Ungleichheit. Also es gibt wahnsinnig viele Menschen, die nach wie vor in Armut leben. Die großen Unterschiede zwischen Stadt und Land und der strukturelle Rassismus ist ein großes Problem. Also und ein Experte, mit dem wir auch sprechen konnten, hat auch die teils exzessive Polizeigewalt, die bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften angewendet wurde, hat diese Polizeigewalt auf genau diesen strukturellen Rassismus zurückgeführt, dass nämlich die Polizei im Süden des Landes, wo viele Indigene leben, härter gegen Protestierende vorgeht als zum Beispiel in der Hauptstadt Lima.
Das Auswärtige Amt, das warnt mittlerweile oder schon länger sogar vor Reisen nach Peru. Der Flughafen Cusco in der Nähe des Weltkulturerbes Machu Picchu, der ist geschlossen aus Vorsicht vor einer drohenden Besetzung durch Demonstranten. Das heißt, der Tourismus, der leidet also schon unter dieser Krise. Welche weiteren Folgen sind spürbar?
Ja, vor allem, dass der Glaube an die Demokratie so ein bisschen erodiert, also verloren geht. Vor allem auch der Glaube an die Politikerinnen und Politiker in der Hauptstadt Lima. Also es ist tatsächlich so, dass von den Präsidenten, die seit 1990 an der Macht waren, gab es keinen einzigen, der nicht unter Korruptionsvorwürfen gestanden hätte. Viele wurden dann auch wegen Korruption verurteilt. Also es ist eine generelle Unzufriedenheit in der Bevölkerung, wo viele nicht mehr das Gefühl haben, dass diese politische Elite in Lima sie tatsächlich vertritt. Und das ist was jetzt auch in diesen Protesten ganz deutlich zutage tritt.
Zeichnet sich denn mittlerweile ab, nach einigen Wochen des Protestes, wie eine Lösung für das Land aussehen könnte, wie Peru aus dieser Situation rauskommen könnte?
Ja, es wird wohl auf Neuwahlen hinauslaufen. Die hat die Interimspräsidentin Dina Boluarte jetzt für April 2024 angekündigt, ist damit den Protestierenden schon entgegengekommen. Ursprünglich war ihr Plan, bis 2026 zu regieren, also bis zum Ende der Amtszeit, die Castillo eigentlich das Amt inne gehabt hätte. Dazu müsste der Kongress es schaffen, eine Übergangsregierung aufzubauen und Ja, dafür bräuchte es halt ein großes Maß an politischem Willen. Und die Frage ist auch, ob es dann nach diesen Neuwahlen gelingt, wieder eine stabile Regierung aufzubauen oder ob aus diesem Prozess dann wieder so ein zersplittertes Szenario hervorgeht, wie das auch damals bei Castillo der Fall war, der ja auch eine sehr instabile Regierung hatte. Also Oktober 2020 wurde er gewählt, bis September 2022 hat er 70 Ministerinnen und Minister benannt. Also es war auch alles andere als eine stabile Regierung. Es ist auch so, dass die Demokratie in Peru noch vergleichsweise jung ist, gerade mal 20 Jahre alt, um die 20 Jahre alt, und sich in einer Aufbauphase demokratischer staatlicher Institutionen befindet. Also es ist durchaus so, dass viele Menschen da die Hoffnung sehen, dass das Land mit Neuwahlen dann auch auf einen guten Weg wiederkommt.
Stichwort Hoffnung, damit auch zu meiner letzten Frage. Was Sie gerade gesagt haben, da ist ja viel Konjunktiv dabei, was in nächster Zeit passieren könnte. Rechnen Sie denn damit, dass diese Proteste, bei denen es teilweise Gewalt und auch Tote gibt, dass die tatsächlich enden? Es gab vor kurzem ja noch eine große Demo in Lima, sieht also eher nicht danach aus. Welche Perspektive können Sie geben?
Also ich persönlich würde das auch so einschätzen, dass jetzt im Moment es sich nicht abzeichnet, dass die Proteste aufhören. Also es ist so, dass Dina Boluarte durch dieses Vorziehen der Neuwahlen, es ist aber eben auch so, dass die Rolle der Sicherheitskräfte eine ganz zentrale ist und eben Dina Boluarte und vor allem auch der Kongress sich immer wieder hinter die Sicherheitskräfte gestellt haben. Es gab zum Beispiel diese große Auseinandersetzung in Juliaca Mitte Januar, also nahe des Titicacasees, eine Stadt, wo bei Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und den Demonstrierenden 18 Menschen gestorben sind. Und das bringt ganz viele Menschen auf. Also ganz viele Menschen machen Boluarte dafür verantwortlich. Und meine Einschätzung ist, dass sie dort ansetzen wird müssen, also bei dieser Rolle der Sicherheitskräfte, um die Situation einigermaßen wieder zu befrieden.
So schätzte es unsere Südamerika-Korrespondentin Paula Kersten ein. Mit ihr habe ich über die Proteste, die Politik und die Probleme in Peru gesprochen. Vor allem für betroffene Frauen des jesidischen Volkes ist es oft nicht leicht, in Worte zu fassen, was ihnen die Terroristen des IS angetan haben. Der Deutsche Bundestag, der hat sich diese Woche auf einen Begriff festgelegt und dieser lautet Völkermord. Mit dieser Einstufung hat er die Taten des IS einstimmig verurteilt und sich damit zugleich an die Seite der Jesidinnen und Jesiden gestellt. Etwa 5000 Angehörige des Volkes wurden demnach 2014 ermordet, nachdem die Islamisten Teile des Nordirak und Nordsyriens erobert hatten. Viele wurden vertrieben oder verschleppt, vor allem Frauen, die sich die Männer des IS unter brutalsten Bedingungen als Sklavinnen hielten und regelmäßig vergewaltigten. So ist es auch einer jungen Frau ergangen, die meine Kollegin Susanne El-Khafif in Sinjar getroffen hat. Dieses Treffen fand bereits 2017 in einem Lager für geflüchtete Jesidinnen und Jesiden statt. Was die betroffene Frau damals erzählt hat, steht jedoch immer noch stellvertretend für die Verbrechen, die der Bundestag diese Woche verurteilt hat.
Große Augen, dunkle Augen, die immer wieder dem Blick ausweichen. Ein schmales Gesicht, umrahmt von einem braunen Schleier. Auch die Gestalt schmal, fast jungenhaft. Das ist Suhaila, eine junge Jesidin aus dem Sinjar. Als sie zu erzählen beginnt, blickt sie auf. Ihre Augen leuchten. Es war wunderbar, als ich sie wiedersehen konnte. Meine Schwester, mein Bruder, deren Kinder. Obwohl ich sie kaum wiedererkannte nach der langen Zeit. Es war unglaublich schön. Im Zelt unter der Plastikplane herrscht brütende Hitze. 48, fast 50 Grad. Wir sitzen auf dem Boden, barfuß auf dünnen Matratzen, die entlang der Zeltwand liegen. Alles Familie, Frauen, Kinder, ein Onkel, der ihr Vormund ist, dann eine Psychologin, die Übersetzerin. Sohaila erzählt. Erzählt vom vergeblichen Fluchtversuch zuvor. Erzählt von der Freundin, die bei einem Luftangriff der Amerikaner ums Leben kam. Zeigt die Narben an ihren Handgelenken, spricht vom Versuch, sich das Leben zu nehmen, nur um dieser Hölle zu entfliehen. Doch dann habe die irakische Armee Mossul belagert. Die IS-Familien seien ins syrische Raqqa aufgebrochen, sie mit im Tross. Da habe sie sich unbemerkt davonstehlen können, im Chaos des hektischen Aufbruchs. Dann sei sie nur noch gerannt, bis sie die irakische Armee erreichte. Damals, als der IS ihr Dorf überfiel und sie nach Mossul verschleppte, war sie gerade 13, ein Kind. Ein Kind, das anfangs noch bei den Eltern hatte bleiben dürfen. Dann wurde es geholt. Sohaila war da gerade 14 Jahre alt. Ein Mann aus Tel Afar brachte mich zu Abu Mariam, einem der Kommandanten des IS. Abu Mariam war der Erste, der mich vergewaltigt hat. Ich war noch unberührt und sehr jung. Danach hatte ich Blutungen, viele Wochen lang. Die Psychologin rückt näher, legt einen Arm um Sohaila. Dann kam ich zu Abu Taiba. Auch der Onkel versucht, das junge Mädchen zu trösten. Sohaila wurde weitergereicht, von einem zum nächsten. So wie es die Terroristen auch mit anderen Jesidinnen taten, mit Hunderten, mit Tausenden. Sie verkauften sie einander, versteigerten sie auf Auktionen. Und das ganz offen. Das zeigt ein Video, zeigen Preislisten, die publik wurden. Darüber hinaus verfasste der IS ein Pamphlet mit 27 Tipps über den richtigen Umgang mit Sklavinnen. Wie sie zu halten und zu bestrafen, wie und wann sie zu vergewaltigen seien. Trotz der quälenden Erinnerungen schafft es Sohaila weiter zu erzählen. Erzählt von Abu Shahad, der ihr mehrfach am Tag Gewalt antat, vor seiner Frau und der Tochter, dass danach die Frau sie geschlagen und getreten habe, weil sie, Sohaila, angeblich den Ehemann verführt habe. Dann habe sie zu Bashir gemusst. Sie alle sagten, ich sei eine Ungläubige und dass der Koran es vorschriebe, so mit Ungläubigen zu verfahren, dass das eine Weisung sei, direkt von Gott. Ich hasse sie, sagt sie, mehr als zuvor. Endlich kann ich zeigen, was ich fühle. Ob sie deshalb alle Muslime hasst? Nein, nur die Männer von Daesh, die Männer vom IS. Khalid Talu al-Qaidi, der Onkel, zeigt ein Foto vom Tag ihrer Rückkehr. Es zeigt ein blasses Mädchen in zerschlissenem Gewand, der Blick verstört, hager und unterernährt. Sohaila nickt, erzählt, dass sie anfangs kaum etwas zu essen bekam, nur Mehl aufgelöst in Wasser. Bis heute habe sie das Gefühl, ständig hungrig zu sein. Der Hunger lasse sie einfach nicht mehr los. Die jesidische Gemeinschaft ist wie andere in der Region traditionell und konservativ, hält den Begriff der weiblichen Ehre hoch. Doch sie hat ihre Frauen und Mädchen wieder aufgenommen. Denn Baba Sheikh, das spirituelle Oberhaupt der Jesiden, hat sie von jeder Schuld freigesprochen.
Und das hat weiter Bestand, auch nach dem Tod des spirituellen Oberhauptes der Jesiden, das Susanne El-Khafif in ihrem Beitrag angesprochen hat. Dieser Beitrag ist, wie erwähnt, nach einem Besuch in der Region Sinjar im Jahr 2017 entstanden. In seinem aktuellen Beschluss zur Einstufung als Völkermord weist der Bundestag darauf hin, dass viele Jesidinnen und Jesiden bisher nicht in ihre Heimatgebiete zurückkehren konnten, weil lokale Zellen des IS immer wieder aufkeimen. Etwa 300.000 Betroffene leben demnach in notdürftigen Flüchtlingslagern. Mindestens 2.700 jesidische Frauen und Männer gelten weiterhin als vermisst. Südafrikas enge Bande zu Russland, eine große Demo von Abtreibungsgegnern in den USA, die Proteste in Peru und das Schicksal jesidischer Frauen im Nordirak. Das waren die Themen in unserem heutigen Auslandsjournal. Wenn Sie mögen, können Sie die ganze Sendung und die einzelnen Beiträge daraus nochmal nachhören in der kostenlosen App DLF Audiothek. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Programm und einen schönen Samstag noch.